Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. So klingt der Kosmos. Zumindest im Soundtrack der Inszenierung Solaris. Heute Abend gibt's in Frankfurt am Main die Premiere. Inszeniert hat der Schauspieler, Regisseur und Musiker Christian Friedl. Ob es wirklich noch eine Bühnenadaption des Science-Fiction-Stoffes braucht, darüber spreche ich gleich mit ihm. Ja, und dann interessiert uns, wie wir heute, 110 Jahre später, auf den Völkermord an den Armeniern schauen. Dafür besuchen wir ein Festival am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Was ist so faszinierend an Solaris, diesem Science-Fiction-Stoff aus dem Jahr 1961? So faszinierend, dass drei Filme danach entstanden sind und gleich mehrere Opern- und Theateradaptionen. Das kann uns jetzt vielleicht der Schauspieler, Musiker und Regisseur Christian Friedl verraten. Gerade ist er medial sehr präsent als Hoteldirektor in der dritten Staffel von White Lotus. Dabei inszeniert er gerade eine neue Bühnenversion von Solaris für das Schauspiel Frankfurt. Heute Abend ist Premiere und für uns hat er sich gestern trotz Endprobenzeit für ein Gespräch genommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo Christian Friedl.
Hallo, ich freue mich sehr.
Herr Friedl, in der ursprünglichen Geschichte im Roman des polnischen Autors Stanisław Lem, da geht es um den Planeten Solaris, der folgt so eigenen physikalischen Gesetzen, ist von so einer Art eigentümlichen Ozean bedeckt, ein intelligentes Wesen. Wie das Ding funktioniert, hat noch irgendwie keiner rausgefunden, trotz jahrelangen Bemühens. Und da gibt es diese internationale Forschungsstation, auf dieser trifft ein Psychologe ein, Chris Kelvin, der einzige Forscher, den er kennt, der hat sich gerade das Leben genommen. Die restliche Mannschaft ist psychisch labil, dann tauchen so täuschend echte Kopien bereits verstorbener Menschen auf. Diese Menschenkopien stehen in Verbindung zu Erinnerungen der Forscher, also beziehungsweise deren Schuldgefühlen. Und dieser jetzt von mir schon erwähnte Forscher Chris Kelvin, der trifft auf seine verstorbene Frau, an deren Suizid er sich mitschuldig führt. Das alles also so grob die Story. Was hat Sie an diesem Stoff interessiert?
Ja, das ist erstmal sehr schön zusammengefasst, diese komplexe Geschichte. Mich hat natürlich diese Begegnung sehr interessiert. Was passiert eigentlich, wenn man jemanden begegnet, wo man vielleicht Schuldgefühle hat, wo man vielleicht nicht richtig Abschied nehmen konnte? Das ist erstmal so ein emotionales Ding gewesen, was mich interessiert hat. Aber was mich vor allen Dingen interessiert hat, ist, dass Lem es in seinem Roman auf sehr philosophische Art und Weise schafft, das Menschsein zu spiegeln und was es wichtig ist, um Menschen zu verstehen. Menschen versuchen immer in den Weltraum, versuchen die Weite, versuchen immer das, was sie nicht wissen, zu entdecken und schauen aber viel zu wenig in sich selbst hinein. Und im Anblick dieses großen Unbekannten, dieses großen Ozeans auf dem Planeten Solaris, da werden sie plötzlich selbst gespiegelt. Und das fand ich ein ganz tolles philosophisches Bild und ein hochaktuelles Bild. Und das hat mich interessiert.
Diese Wiederbegegnung mit Verstorbenen, ist das für Sie eine reizvolle Vorstellung oder eher so was Albtraumhaftes?
Das ist etwas, was ich mich auch gerade bei der Arbeit immer wieder gefragt habe. Ich habe selbst meine Eltern sehr früh, sehr plötzlich verloren, konnte mich nicht verabschieden. Das ist ein Schmerz, der nie vergeht. Und man fragt sich über die Zeit natürlich, über die Jahre, verklärt man natürlich auch Vergangenheit. Und in Solaris geht es zum Beispiel auch darum, dass die Erinnerung ja nicht perfekt ist, sondern eben letztendlich mit der Zeit auch gestaltet ist oder neu gefüllt ist und gar nicht mehr der Realität entspricht. Und wenn man dann einer wirklichen Realität entgegenkommt oder merkt, dass die Realität plötzlich nicht stimmt, dann könnte das auch eher ein Albtraum sein, als jetzt wirklich etwas, was man sich wünschen würde. Und ich bin selbst mir noch nicht so sicher, wie ich das finden würde. Aber ich glaube, das ist, könnte eine spannende Frage sein, die sich auch das Publikum stellen wird.
Jetzt hat dieser Romanstoff ja viele Künstler zu neuen Adaptionen gebracht. Tarkowski hat Solaris 1972 in der Sowjetunion legendär verfilmt. Viele Jahre später, ich glaube 2002 war das, kam Steven Soderberghs Version mit George Clooney in der Hauptrolle. Es gibt eine Kammeroper von Michael Obst, eine Bühnenfassung von Martin Wuttke, später auch Inszenierungen München und Wien. Es gibt auch eine Oper von Detlef Glanert. Um jetzt nur mal einige zu nennen, Stanisław Lem selbst hat mal gesagt, es fällt mir schwer, diesem Buch einen Kommentar hinzuzufügen. Ich glaube, ich habe es geschafft, das zu sagen, was ich ausdrücken wollte. Was fügen Sie jetzt der Geschichte von Lem hinzu, was so vielleicht noch nicht erzählt wurde?
Was ich toll finde an Stanislaw Lem, dass er sich hat treiben lassen. Es gab einen Antrieb, der ihn hat schreiben lassen, fließen lassen, und er hat sich dann auch fließen lassen. Ich finde, das merkt man dem Roman an. Der Roman ist voll mit, teilweise sogar, könnte man fast sagen, zerfranst er sich im zweiten Teil. Aber ich finde das sehr faszinierend. Und er hat sehr viel reingepackt. Das hatte er bei vielen, bei Tarkowski auch vermisst, auch bei Soderbergh, dass man sich natürlich auf die emotionale Geschichte eher konzentriert, als jetzt zum Beispiel über, dass Wissenschaft eigentlich auch nur in dem Moment, wo etwas Neues entdeckt wurde, vielleicht aktuell ist und dann aber auch schon wieder 10 Jahre später nicht mehr aktuell ist. Und was heißt eigentlich wirklich Wissen? Und warum wollen wir eigentlich alles wissen? Und für mich war es so, ich habe mir eine Essenz aus dem Roman genommen, die mich interessiert hat. Natürlich ist das eine Fokussierung auf eine Dramatik, auf Begegnungen, auf Spiegelungen, also etwas Situatives, was auch im Theater Sinn macht. Ich habe vielleicht ein paar Texturen visueller Art hinzugefügt, aber ob ich da jetzt inhaltlich wirklich einem so großartigen Roman wie Solaris noch etwas hinzufügen kann. Ich glaube, ich habe vielleicht meine Interpretation mit dem Roman verbunden und weniger vielleicht noch etwas hinzugefügt.
Jetzt bietet sich ja so ein Setting in der Raumstation ganz gut an für die Bühne. Wird es denn so eine Art Raumschiff geben, in dem das Ganze spielt bei Ihnen?
Also das Schöne an dem Roman ist ja auch, dass Lem selber sagt, das ist eigentlich keine Science Fiction. Es ist ja eher ein philosophischer Roman, und wir haben mit den Bruchstücken der Erinnerungen auch eine Art Raumstationsruine, möchte ich es jetzt mal im übertragenen Sinne, entworfen. Und der tolle Bühnenbildner Fabian Wendling, der hat eben eine Station, also man hat schon ein sehr ästhetisches Bild von Weltraum, Space, aber es hat auch gleichzeitig eine Optik, wo man das Gefühl hat, da gibt es Leerstellen, und das finde ich sehr, sehr schön. Es ist also, man wird es spüren, aber es ist jetzt nicht eine komplette Raumstation.
Jetzt haben wir am Anfang der Sendung schon den Sound des Kosmos gehört. Es gibt nämlich einen Soundtrack auch für diese Inszenierung. Man muss nämlich wissen, dass Sie ja Sänger der Band Woods of Burnham sind. Das ist eine Band, die in vielen von Ihren Produktionen eigentlich Live-Musik auch spielt. Welche Rolle spielt die Musik bei dieser Aufführung?
Also ich versuche immer, wenn ich mal Regie führe, und das mache ich nicht sehr oft, eigentlich immer musikalisch zu denken. Selbst wenn es jetzt nicht, also ich wollte auf keinen Fall Solaris das Musical machen, aber ich empfand es, wie klingt der Ozean, wie klingen diese Symmetriaden? Das sind sozusagen Gefälsformationen, die aus dem Ozean entstehen und wieder in sich zusammenfallen. Wie könnte der Sound dieses Planeten klingen und wie könnte auch diese Atmosphäre klingen? Das war für mich und für uns auch der Ansatz, das musikalisch einzurahmen und dann der Emotionalität und der Erinnerung gewissermaßen Melodien zu schenken, die immer wieder auftauchen, manchmal miteinander verbunden werden, manchmal sogar atonal verbunden werden. Also das hat unglaublich Spaß gemacht, diesen Plasma-Ozean hörbar zu machen. Das war für uns diesmal die Herangehensweise, und wir haben diesmal auch nicht als Band im klassischen Sinne komponiert, weil wir leider auch nicht als Band auf der Bühne stehen. Wir haben sozusagen, jeder autark hat mal seine Interpretation, wie er diesen Ozean hört, und dann haben wir das gegenseitig ausgetauscht und haben das weitergeführt, und das war ein ganz toller Entstehungsprozess, also auch eine ganz andere Arbeitsweise, als wir sie sonst hatten.
Ja, und wie der Planet bei Ihnen klingt, das können wir jetzt mal hören. Ja, soweit ein Ausschnitt aus dem Soundtrack von Solaris. Herr Friedl, es geht ja in Solaris ja auch um die Grenzen menschlicher Erkenntnis, die Nichterforschbarkeit des Ozeans mit Blick auf zum Beispiel die ganz rasanten Entwicklungen auf dem Gebiet der KI. Hat Sie das vielleicht auch interessiert, oder geht es Ihnen eher um das Psychologische, so im Einzelfall?
Nein, das hat mich total interessiert. Also vor allen Dingen leben wir in so einer Zeit, wo KI, es ist nichts Neues, aber gerade jetzt sehr, sehr aktuell, gerade auch im Schauspiel gibt es ja jetzt auch viele Diskussionen, wie weit wird man diesen Einsatz mitnehmen können, ist das Fluch und Segen zugleich, ist es wahrscheinlich. In gewissen Prozessen, künstlerischen Prozessen, kann das sehr behilflich sein, in manchen anderen Prozessen, glaube ich, ist es noch nicht so weit, dass es so etwas wie Spontanität gibt oder Authentizität oder das, was ja zum Beispiel auch uns Menschen ausmacht. Und sich aber damit zu beschäftigen, wie perfekt ist eine Kopie, wie perfekt kann eigentlich auch in heutigen Zeiten KI sein oder wo führt uns das hin und wo kann es vielleicht nie hinführen? Das ist so eine Fragestellung, die auf jeden Fall wahnsinnig spannend ist und natürlich auch uns beschäftigt hat in der Arbeit.
Jetzt hören wir vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt aus den Proben. So klingt es dann heute Abend im Frankfurter Schauspiel.
Dann hast du die Station Solaris.
Ja. Also was ist das?
Das, was wir gewohnt haben. Der Kontakt mit einer anderen Zivilisation. Da haben wir den Kontakt. Übersteigert wie unter einem Mikroskop unsere eigene Hässlichkeit, unsere Albernheit und Schatten.
Ja, wird das eher ein düsterer Abend?
Also das hat natürlich von der Geschichte schon eine Düsternis, wenn es um Suizid geht, um Vergangenheitsbewältigung, Ängste. Das hat natürlich etwas Dunkles, aber ich versuche das auch immer, dem Ganzen auch Farben zu geben, auch Sehnsüchte zu geben, indem man sich treiben lässt, indem der Ozean uns auch eine Schönheit spiegelt. Ich versuche nicht zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was der Ozean macht, ob das ein Angriff ist oder nicht. Das ist ja das Interessante, dass das jede Figur im Stück anders bewertet und man das eben auch in unserer Gesellschaft so sieht, dass wir Dinge, die passieren und die Reaktion von uns, gerade in politischem Kosmos, ja sehr unterschiedlich ist. Die einen versuchen es eher über eine Form von Krieg oder Gewalt zu lösen, weil sie denken, dann ist das eine schnelle, radikale Lösung. Andere versuchen es durch Kommunikation zu lösen und andere versuchen durch große Kompromisse. Also es ist sehr vielfältig und ich versuche da trotzdem Farben zu geben. Es wird, glaube ich, auch ein sehr melancholischer, aber verträumter Abend auch. Und vielleicht gibt es manchmal auch etwas Kitschiges. Ich habe da zum Beispiel nicht die große Angst vor, weil ich glaube, gerade der Kitsch ist in manchmal etwas, wo wir wie ertappt fühlen, dass es Wohlsein und Unwohlsein zugleich auslösen kann. Und ich finde, mit diesen Gefühlen spiele ich, es ist eher wie ein Rausch, der natürlich eine sehr dunkle Tiefe hat.
Die Bühne des Frankfurter Schauspiels ist, glaube ich, die breiteste aller deutschen Bühnen. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, Herr Friedl, dass Sie gar nicht so oft inszenieren und schon gar nicht an so ganz großen Häusern. War das für Sie bis jetzt bei dem Proben Problem, diese Bühne zu füllen?
Ich hatte ja schon immer ein sehr starkes Ego und ich liebe das. Ich liebe Großdenken. Ich liebe das einfach und ich liebe es, diese Bühne zu füllen und mit dieser Bühne zu arbeiten. Und eben diesen, normalerweise würde man das eigentlich als Kammerspiel inszenieren. Aber ich finde, mich hat das gereizt, als ich jetzt auch ganz viele Stücke mir im Schauspiel Frankfurt im Vorfeld angeschaut habe, um das Haus kennenzulernen, das Ensemble kennenzulernen, habe ich immer gemerkt, dass man auf dieser Bühne auch verloren gehen kann. Und dieses Bild, dass wir so klein sind im Angesicht eines großen Unbekannten, das ist per se schon auf dieser leeren großen Bühne gegeben. Und das macht so Spaß, die zu füllen. Und manchmal denke ich an manchen Momenten, krass, wie klein sie plötzlich wirkt. Und dann manchmal stehst du wie verloren da. Und das finde ich ganz, ganz toll, da zu arbeiten. Und ich liebe es halt wirklich groß zu denken. Ich liebe es, alle Gewerke mit einzubeziehen und aus den Vollen zu schöpfen, um eben auch zu zeigen, gerade vielleicht auch für ein junges Publikum, was Theater alles kann.
Ja, dann können Sie sich darauf freuen. Heute Abend gibt es also die Premiere von Solaris am Schauspiel Frankfurt. Und das war Christian Friedl, Schauspieler, Musiker und Regisseur. Er inszeniert diesen Stoff von Stanislaw Lem für die Bühne. Heute Abend ist die Premiere. Ich wünsche viel Erfolg und danke sehr für Ihre Zeit, Herr Friedl.
Toi, toi, toi und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und heute Abend gibt es dann diesen Song zu hören, Symmetriaden. Der ist nämlich auch von Woods of Burnham, der Band von Christian Friedl. Und wir haben schon gehört, das sind diese Gefällsformationen und das können wir jetzt mal hören. Symmetriaden.
Tiefe, still und schwer, heben sich Formen aus dem Meer, spiegeln Sehnsucht
Musik aus Solaris, heute Abend zu erleben bei der Premiere in Frankfurt am Main. Jedes Jahr am 24. April gedenken Armenier und Armenierinnen weltweit des Völkermords von 1915. Auch am Maxim Gorki Theater Berlin wird in diesen Tagen erinnert mit Theater, Kunst, Musik, Film und Literatur aus Armenien, aber auch von ArmenierInnen in der Diaspora. Am Eröffnungswochenende ging es um das 110 Jahre zurückliegende historische Trauma, aber man blickt auch auf die jüngste Vergangenheit. Gerd Brendel hat beim Festival vorbeigeschaut.
Der plötzliche Angriff der aserbaidschanischen Armee auf Bergkarabach löste eine Massenflucht aus.
Besiegt aber am Leben. Die große Mehrheit
flohen mehr als 100.000 ethnische Armenier.
Sie fliehen aus ihrer Heimat aus Bergkarabach.
September 2023, der vorläufig letzte Akt in einer langen Geschichte von Pogrom, Vertreibung, Kriegen zwischen Aserbaidschan und Armenien.
2023, mein Vater steht in einem langen Stau mit anderen Flüchtlingen aus Karabach.
In Karabach Memory, der Regisseurin Rosa Sarkisian, schlüpft eine Schauspielerin in die Rolle der Regisseurin, die die Flucht als Kind erlebte.
Er hat alle unsere Sachen gepackt, Fotos von unserem Familienhaus gemacht und ein kleines Glas genommen, hier, um etwas Erde einzusammeln.
Auf der Studiobühne des Maxim Gorki Theaters laufen dazu die Videos armenischer Häuser, die von den Fliehenden selbst angezündet wurden, als Endlosschleife.
Ich möchte zurück, aber irgendwie will ich weiter. Zurück, weiter!
Weiter in eine ungewisse Zukunft oder zurück in die traumatische Vergangenheit. Die Erinnerung an das Trauma des armenischen Völkermords begegnet einem immer wieder im Festivalprogramm. Auch auf der großen Bühne gestern Abend in Donation, Schenkung vom kanadischen Filmregisseur Atom Egoyan. Seine Ehefrau, die Filmschauspielerin Asine Kanjian, will die historischen Kostüme aus Egoyans Film über den Völkermord Ararat dem Theater schenken. Im Stück hinterfragt ein deutscher Reporter, oder ist es ein Archivar, ihre Motive. Der Geist dieser Kostüme, antwortet Asine Kanjian, fast schon verzweifelt, das ist auch die eigene Identität als Exil-Armenierin, die sich ihr Leben lang für die Anerkennung des Völkermords eingesetzt hat und für demokratische Reformen im Armenien von heute. Die Samten Revolution von 2018 führte damals zur Wahl der Regierung, die jetzt von nationalistischen Politikern für die Niederlage gegen Aserbaidschan verantwortlich gemacht wird. Die gerade errungene Demokratie ist in Gefahr. Nur diese Hintergründe werden bis zum Schluss des Stücks nicht deutlich. Am Ende Standing Ovations von den vielen Diaspora-Armeniern im Saal, ratlose Gesichter beim Rest des Publikums. Die kollektive Erinnerung an den Völkermord ist Teil der armenischen Identität. Wie unterschiedlich diese Identität gelebt wird, zeigt das Theaterprogramm im Festival. Es gibt armenisches Theater aus Istanbul. Eine Performance thematisiert das Erbe der armenischen Sowjetrepublik. Und Nairi Hadodo, Kölner Schauspielerin und Regisseurin mit armenischen Wurzeln, widmet sich in ihrer Performance der wohl berühmtesten Armenierin der Gegenwart.
Thank you. We're really excited to be here.
Kim Kardashian, Millionenerbin und US-amerikanischer Reality-Star mit armenischen Wurzeln. Ihr letzter Besuch in der armenischen Hauptstadt Jerewan 2019 geriet zum Medienspektakel. Auch in der Kunstausstellung zum Festival im Maxim Gorki Theater begegnet einem Kardashian. Oder besser, ihre Füße in High Heels. Die hat der Künstler David Kutschons in Öl von einem der vielen Pressefotos abgemalt. Ein ironischer Kommentar zum Thema Medienmacht in der Gegenwart. Wem gehören die Bilder? Wem gehört die Vergangenheit? Darüber streitet Armenien mit dem verfeindeten Nachbarn Aserbaidschan erbittert. Was dabei bewusst vergessen wird, daran erinnert der Ausstellungskurator Vigen Galstian.
Wir sind tief verbunden durch die Geschichte mit vielen Gemeinsamkeiten von Aseris und Armeniern. Küche, Musik, Rituale. Aber mit dem Krieg wurden die geteilten Erzählungen ausradiert und es gibt niemanden, der darüber sprechen will.
Was weder von aserbaidschanischen noch armenischen Regierungsvertretern gern gehört wird, sind Ideen, Ideen jenseits eindeutiger, binärer, nationaler Narrative mit klar umrissenen Identitäten. Ideen, wie sie am Ende von Karabach Memory von Rosa Sarkisian besungen werden. Karabach ist weder Armenien noch Aserbaidschan. Karabach ist non-binär. Ich will, dass Karabach queer wird.
Ja, Nation mal non-binär denken ist auch eine Idee. Gerd Brendel war zu Besuch beim Festival 110 Jahre armenische Allegorien am Maxim Gorki Theater in Berlin. Und es geht noch weiter bis zum 31. Mai.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Warum interessieren sich gerade so viele Theater für Showsportkämpfe? Darüber sprechen wir in der neuen Folge des Theaterpodcasts, unter anderem mit der Kulturwissenschaftlerin Marie Simons.
Wrestling ist auf jeden Fall theatral und performativ, aber ich würde nicht sagen, dass es Theater ist, genauso wenig wie ich sagen würde, dass es ein Sport ist. Es ist erstmal ein, oder so wie ich es nenne, ist es ein performatives Körperspektakel, das unterhalten möchte und dabei eben hochakrobatisch funktioniert, aber es ist kein Sport. Also es geht nicht darum, dass am Ende eine Siegerin gekürt wird, weil die Siege sind im Vorhinein festgelegt und die Matches sind gescriptet. Und anders als im Theater werden die Rollen der Pro-WrestlerInnen am Ende aber nicht abgelegt. Also die performen diese Kunstfiguren, in denen sie auftreten, auch außerhalb des Ringes in sogenannten Segmenten, in denen es dann, also da gibt es eine ganze Soap-Opera-artige Hintergrundwelt, aus der sich diese Kunstfiguren speisen, die da antreten. Da wird das sogenannte Kayfabe, so heißt diese Welt, das wird nicht gebrochen.
Ja, um Kayfabe, Showsport und dessen Beziehung zum Theater geht es also in der neuen Folge des Theaterpodcasts und den finden Sie in der kostenfreien Deutschlandfunk-App und unter deutschlandfunkkultur.de.